nach Temptation Island ist vor Temptation Island VIP und die Paare dafür sollen schon bekannt sein. Wir diskutieren über alle vier, was wir von ihnen halten und wie die Staffel vielleicht verlaufen könnte. Außerdem gibt's etwas zu einer etwas verspätet erscheinenden Show bei ProSieben.
Mit einem Jahr Verspätung startet endlich Beauty and the Nerd und wir rätseln noch immer, woran hat es denn jetzt gelegen, dass man uns diese Staffel so lange vorenthalten hat?
Ja, woran hat es gelegen? Und außerdem geht's um Ex on the Beach, die neue Folge, in der das Trio Infernale, Sasa, Carina und Vanessa wieder aufeinander trifft und noch ganz viel anderer Quatsch passiert. Und wir beide werden ein TV-Format entwickeln, basierend auf einem random Wikipedia-Artikel bei Wiki und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser neuen, schönen Woche und in dieser Woche mit einem Podcast-Welt-Event. Und zwar versuche ich eine meiner absoluten Lieblingsshows der letzten Jahre, und zwar Wer schläft, verliert bei ProSieben von 2020, versuche ich nachzuspielen. Ich bin 36 Stunden ungefähr gerade wach. Naja, es wird eine lustige Folge heute, glaube ich. Bin nicht ganz auf der Höhe. Aber dafür habe ich mir eine kongeniale Partnerin mit messerscharfem Verstand, die, glaube ich, nur leicht erkältungsgeplagt ist. Hier ist Jana.
Hallo. Ja, also keine Sorge, wenn du wütend aus dem Podcast stürmst vor lauter Übermüdung, übernehme ich hier. Keine Sorge, kriegen wir hin.
Davon bin ich ausgegangen. Wir haben aber ein Programm, was uns wach macht auf jeden Fall und was uns hat wach werden lassen, auch unter der Woche, denn wir reden über, das ist ja immer dein Spezialgebiet, die ja schon Vorausschau auf Temptation Island VIP, weil da kann man ja mal sehr gut auch als handelsübliche Trash-TV-Nutzerin das auch einschätzen, wer denn zu welchem Zeitraum gerade offline war und so weiter. Spekulationen, die wir jetzt mal durchgehen werden und die du auch gar nicht für so unrealistisch hältst, oder?
Nee, ganz genau. Also das deckt sich eigentlich mit meinen Beobachtungen. Bei einigen Paaren war es halt extrem auffällig, wenn man gesehen hat, wie schlecht vorgedrehte Stories bei Instagram gepostet werden oder manche einfach komplett verschwunden waren als Paar und manche schon länger gemunkelt wurden. Deswegen halte ich die Einschätzung, die viele Trash-TV-Guckerinnen und vor allem auch der beliebte Account Reality Show Edits getroffen haben, für sehr realistisch.
Ja, dann gehen wir sie mal durch und für mich ist der Cast so ein bisschen, wenn er denn stimmt, ein Cast, der irgendwie schon ein System aufzeigt, so. Also das sind ja durchaus auch Paare, die sich gegenseitig kennen und kennen könnten, so, außer ein Paar, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht gehen wir da mal am Anfang hin. Ja. Und zwar Kader Loth und ihr Freund Easy sollen am Start sein, laut den Informationen von diversen Leuten. Wir kennen sie natürlich aus dem Sommerhaus, wir kennen sie auch gerade von Be Real bei RTL2, da waren sie auch am Start. Ja, was kann man von Kader Loth bei Temptation Island VIP erwarten? Also
ja, das frage ich mich auch. Also ich bin gespannt, weil erstmal Kader Loth in einem Trash-Format ist immer gut. Ich weiß halt nicht. Also ich fand schon, wenn wir uns mal zurückerinnern an die erste Temptation Island VIP-Staffel, fand ich schon manchmal ein bisschen schwierig zu glauben, dass diese jungen Anfang 20-jährigen Verführerinnen jetzt wirklich alle auf Willi Herren stehen. da musste man schon so ein, zwei Augen zudrücken und ähnlich kann ich mir das jetzt bei Kader und Easy so ein bisschen vorstellen. Genauso wie eigentlich sehe ich die beiden jetzt nicht als ein Paar, wo irgendwie ein Konflikt entstehen könnte durch diese sehr spezielle Temptation Island-Situation. Allerdings, ich habe ja auch Be Real so ein bisschen am Rande verfolgt und ich habe das Gefühl, Kader hat da schon so ein bisschen vorgearbeitet, indem sie davon erzählt hat, ja, dass bei den beiden gerade so ein bisschen hier Flaute im Bett herrscht und dass sie Easy halt schon zutraut, dass er deswegen vielleicht fremdgehen könnte und während Easy dann sagte, nee, er flirtet halt gerne mal, aber mehr dann auch nicht. Da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, na, ob das nicht schon so ein bisschen Vorbereitung ist auf die Show, dass es nicht so ganz aus dem Nichts kommt, wenn die beiden dann da tatsächlich mal mit jemandem flirten.
Ich kann es mir eben aus den genannten Gründen auch nicht so richtig vorstellen. Also ich könnte es mir erklären, wenn wir halt generell ein älteres TeilnehmerInnenfeld hätten, aber ist ja nicht so. Also die anderen sind alle so in einem Alter, klassisches Temptation Island Klientel auch sonst, aber die beiden ragen da halt so raus. Und klar, Kader würde ich das schon zutrauen, dass sie sich dazu auch Jüngeren dann, ja, so ein bisschen, also ne, dieser jung gebliebene Kader natürlich und weiß nicht, die kommt da bestimmt mit denen zurecht. Aber sie hat dann ja schon auch immer mittlerweile schon so eine Grand Dame-Artigkeit, ne? Also ich weiß nicht, ob das dann gut ankommt oder keine Ahnung. Und bei Easy, da kann ich es mir erst recht nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also da kann ich mir weniger vorstellen als bei Kader, glaube ich sogar.
Naja, der ist ja jetzt bei Be Real, ist er jetzt seit neuestem Jahr Teil der Clique um Sinzen, Diogo und Chris Breu. Vielleicht hat er von denen so ein bisschen gelernt. Auch eine sehr realistische Clique-Zusammenstellung, die man da im Fernsehen sieht. Aber vielleicht hat er von denen ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben bekommen. Kader stelle ich mir das eher so ein bisschen vor, dass sie halt die Verführer so ein bisschen rumscheucht und sich da irgendwie bedienen lässt und das sehe ich durchaus, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich zu ernsthaften Flirts kommt, die dann auch die Beziehung gefährden könnten. Aber ich lasse mich gerne überraschen, mal sehen, was die beiden sich dabei gedacht haben.
Ist halt eine gemachte Frau, ne? Also eine gemachte Frau, die ist natürlich auch wild im Bett, muss man sagen.
Stimmt, also. weil die denkt halt, sie ist die Geilste. Und dann,
das und die hat aber auch einen leichten Knacks, einen leichten Knacks, was auch cool ist.
Eben, ja.
Naja, Kader und Easy auf jeden Fall für mich die größte Überraschung hier drin. Und der Rest, ja, verschwimmt so ineinander. Mhm. Aber also erstmal dachte ich, okay, die waren alle in einer Bachelor in Paradise Staffel. Stimmt aber ja gar nicht. Mhm. Also Lorik und Denise waren im Jahr davor und Yannick und Mimi und Umut und Jana Maria waren dann aber in derselben. Also die vier waren in derselben Staffel. Genau. Und genau, dann erstmal Lorik und Denise vielleicht. Das war damals bei Bachelor in Paradise ja auch so eine teilweise toxische Nummer, oder?
Ja, da gab es doch diese Szene mit, also Denise ist ja durchaus jemand, deswegen kann ich sie mir sehr gut vorstellen, auch bei Temptation, jemand, der gerne Party macht. Sie war ja Shots.
Das war sie, oder?
Das Shotgirl der Staffel, genau. Und Lorik fand das ja irgendwie so gar nicht geil. Und da gab es auch diese Szene, wo er sie mal angespuckt hat. Und
stimmt, mit Trinken, ne? Irgendwie so, also ja, so eine Fontäne rausgespuckt, glaube ich.
Ja, genau, weil er irgendwie meinte, das hätte sie verdient, weil ich weiß nicht mehr, was die genaue Wortwahl war, aber ich glaube, sinnbildlich sagte er, sie fühlt sich ein bisschen schlampig auf, in Anführungszeichen, und deshalb hätte sie das verdient. Also ganz merkwürdige Ansichten, die er da irgendwie hatte. Denise ist dann ja bei Bachelor in Paradise krankheitsbedingt früher raus. Lorik ist dann ja hinterher mit Blumenstrauß und dann war erst alles gut. Genau, dann kam aber Trennung und dann haben sie ja bei Ex on the Beach wieder zusammengefunden. Und ich muss sagen, die wirken auf mich mittlerweile eigentlich wie ein sehr gefestigtes Paar. Und ich meine, klar, man sieht jetzt nur das, was sie bei Instagram der Welt zeigen, aber da wirken die eigentlich auch schon bei Ex on the Beach, wirkte es nicht mehr so toxisch wie bei Bachelor in Paradise. Deswegen, ich bin gespannt, weil bei Bachelor in Paradise hätte ich jetzt vermutet, hätte ich das zuletzt von den beiden gesehen, hätte ich gedacht, das wird krachen bei Temptation Island. Jetzt nach Ex on the Beach und wo die beiden schon länger zusammen sind, wäre mein Bauchgefühl eher, nee, ich glaube, die gehen da schon zusammen raus.
Ja, ich bin noch auf dem Stand von damals, von daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtiger. Ich traue vor allem halt Denise zu, dass sie da einfach sehr locker ist so in der Villa und dass das dann halt Lorik wiederum triggern wird und das ist dann sozusagen der Ping-Pong-Effekt, der berühmte Temptation Island-Effekt und halt, also ich kann es mir, die Storyline kann ich mir schon vorstellen, so, aber ja, wie gesagt, ich habe es nicht genau verfolgt in der Zwischenzeit, wie das dann da weitergegangen ist. Von daher schauen wir einfach mal. Lorik und Denise auf jeden Fall jetzt auch länger, glaube ich, nichts mehr gehört, eben seit Ex on the Beach der vergangenen Staffel. Und mal schauen, wie sie sich jetzt rückmelden. Eigentlich muss man sich ja nur fragen, glaubt man, dass einer der Partner, meistens der Partner, braucht man nicht mal gendern, einen verborgenen Wunsch hat, die Beziehung zu beenden, aber sich nicht traut im echten Leben, sondern jetzt hier die Show dafür nutzt. Und da kann ich Lorik nicht so gut einschätzen.
Nee, aber da gibt es ein anderes Paar, bei dem man das vermuten könnte.
Oh, ich tippe dann eher mal auf Umut und Jana Maria, oder?
Ja,
oder genau. Hättest du jetzt auf die anderen?
Ja. Nee, weil bei den beiden, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ging es ja vor knapp 3 Monaten, wie man so schön sagt, brodelte die Gerüchteküche. Ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, aber da war es ja so, dass also Jana Maria und Umut auch bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt, haben, glaube ich, mittlerweile eine gemeinsame Wohnung, aber Jana Maria wohnt ja teilweise auch noch in Spanien, weil sie da eine Boutique hat, also so halb Fernbeziehung. Soweit der Stand. Eigentlich fand ich sie nach Bachelor in Paradise ganz süß, auch wenn es bei Bachelor in Paradise irgendwie nicht so, also der Funke, der zwischen den beiden entstanden ist, kam nicht so ganz beim Publikum rüber. Vor 2, 3 Monaten hat Jana Maria alle gemeinsamen Fotos gelöscht und ist Umut gefolgt. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Umut daraufhin gleichgezogen.
Das ist zumindest mal ungewöhnlich für eine Beziehung. Also,
genau, Umut daraufhin.
Es gibt verschiedenste Modelle, aber das ist mir jetzt noch nicht bekannt.
Das bei dem man irgendwann aus purer Liebe alle Fotos löscht, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Umut daraufhin gleichgezogen. Kurz darauf ploppten einige Nachrichten von anonym bleiben wollenden Damen auf, die berichtet haben, also eine war ganz interessant, die hat beim Feiern Umut kennengelernt, hat sie wohl angebaggert. Sie sagte, nee, ich weiß doch, du hast eine Freundin, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen und deine Freundin auch. Woraufhin er sagte, nee, das ist alles fake und in 2 Monaten macht er mit ihr Schluss. Und wollte dann die
und
andere
küssen. Das haben die Leute
küssen.
Dir geschrieben jetzt? Oder
Nein, das ist online kursiert. Gesehen habe ich das bei unseren Freunden von Tag 24 Trashkurs.
Ach, Grüße.
Es kursierte auch so durch Netz. Also diverse andere Trash-Instagram-Accounts haben diese Nachrichten gelesen. Ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Kurz darauf ich weiß nicht genau, an wen diese Nachricht ging, ob die auch an Trashkurs ging oder an wen anders, hat eine andere Frau erzählt, sie hätte auch, oder ihre Schwester hätte Umut auch beim Feiern getroffen und er meinte, er würde sie gerne kennenlernen, aber erst in 2 Monaten, weil dann macht er mit seiner Freundin Schluss. Nun muss man sagen, dieses Gerücht ist 2, 3 Monate her. Was ist gerade abgedreht, 2, 3 Monate später? Temptation Island.
The plot thickens, ne? Die Anzeichen verdichten sich, dass da Umut vielleicht in die Richtung Alex gehen könnte.
Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, hat es jetzt nicht klar ausgedrückt, ist die Beziehung von beiden Seiten aus fake oder ist es jetzt nur von seiner Seite aus fake und er macht die Alex-Nummer oder die Nico-Legert-Nummer. Aber es war dann übrigens so, es gab dann natürlich ein Happy End. Kurz darauf hat Jana Maria dann irgendwie einen Screenshot gepostet, dass sie super lange mit Umo telefoniert hat und meinte, alles wieder gut und sie hatten eine kleine Krise. Und dann haben sich wieder zusammen gezeigt und alles gut. Aber es war jetzt alles schon sehr auffällig. Vor allen Dingen, weil er halt immer konkret mehrere Personen wohl unabhängig voneinander berichtet haben, ist natürlich immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Wenn einer sowas erzählt, kommen garantiert auch noch 5, 6 andere Personen, die angeblich was Ähnliches erlebt haben. Aber diese genaue Zeitangabe, weil zu dem Zeitpunkt waren die ja noch gar nicht im Gespräch für Temptation Island VIP, dass er da eben sagte, 2, 3 Monaten ist Schluss. Und das würde halt genau vom Zeitpunkt her passen. Ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch nicht, das nimmt einem natürlich auch so ein bisschen im Vorfeld schon den Spaß an der Show, dass man das alles so miterlebt hat, weil man jetzt von vornherein denkt, bei den beiden ist nichts echt. Sie könnten es meiner Meinung nach noch so ein bisschen retten, wenn sie diese Story so ein bisschen mit einbinden, so wie bei Tatum und Lewis zum Beispiel, die ja auch mit dieser Story reingegangen sind bei der Normalo Temptation Island Staffel. Ja, sie war feiern und hat dann Typen umarmt und das habe ich bei Instagram gesehen. Wenn sie jetzt mit der Story reingehen, mir haben Frauen geschrieben, Umut hätte sie beim Feiern angebaggert und gesagt, er würde mit mir Schluss machen wollen. Und jetzt, um zu beweisen, dass er mich wirklich liebt, gehen wir zu Temptation Island.
Ich kann beide nicht leiden. Daher, das ist mir dann auch wurscht, wer dann am Ende der Übeltäter, die Übeltäterin ist. Ich glaube, da schaue ich aber sogar ganz gerne zu, weil es mir auf beiden Seiten auch wurscht ist. Und dann habe ich da nicht so eine Enttäuschung auch dabei, wenn dann irgendwie doch viel mehr Fake ist als gedacht, sondern die sollen sich mal beide irgendwie schön lächerlich machen da drin. Das ist mir dann irgendwie wurscht. Ja, und die anderen beiden kann ich auch nicht leiden, die letzten, muss ich sagen. Also Yannick und Mimi finde ich auch so ein absolutes, das ist mir unerträglich, die beiden irgendwie leider. Also Mimi habe ich ja seit Promi Big Brother und dieser Nichtleistung damals, das war ja wirklich eine absolute Frechheit. Und dann aber auch eben diese Performance da eben bei Bachelor in Paradise mit Yannick, ich fand die so scheiße, ey. Die waren, haben mich so genervt. Dann auch immer diese Gespräche, diese Streits, die wir immer haben, ey. Boah, gehen mir die auf die Nerven. Ich habe da gar keinen Bock drauf und kann mir auch nicht richtig vorstellen. Also Mimi noch eher, das finde ich auch eher ganz spannend, weil ja, Mimi dann schon, also weil Mimi dann eine Frau, also Mimi ist eine Frau übrigens, und ne, das haben wir nicht so oft, dass dann eher die Frau vielleicht auch die Tonangebende ist. Und hier schätze ich es aber dann schon eher so ein, dass wenn was passiert, dass es eher von Mimi ausgeht. Und dann, ja, ist zumindest noch etwas Spannung drin, aber ich mag die beiden nicht so gerne leiden.
Spürst du keinen Reiz bei den beiden, wenn sie im TV sind?
Überhaupt keinen Reiz. Kein Reiz, dann ernst?
Aber es ist, man darf nicht vergessen, Yannick hat ja, während er Mimi kennengelernt hat bei Bachelor in Paradise, ja, hat er ja noch Sex mit Emily, darf man auch nicht vergessen. Angeblich erinnert er sich ja nicht mehr daran. Wer weiß, woran er sich alles nicht erinnert bei Temptation Island. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder so eine Beziehung ist, bei der sie sich gegenseitig nicht durch Taten, sondern durch Worte verletzen.
Sie zahlt nichts, ich zahle alles. Und der ist so unselbstständig, der hat noch die Möbel von seiner Mama und solche Geschichten.
Mein Freund ist ein Lappen und was soll denn das? was man halt so bei Temptation Island VIP erzählt. Also das kann ich mir vorstellen, dass da dann auch... Also könnte ich mir vorstellen, dass...
Boah, es ist ekelhaft, wie redet die über dich?
Ja.
Naja, das sind auf jeden Fall die vier Paare, die da diskutiert worden sind. Die sind alles andere als bestätigt, aber ich finde, das klingt einigermaßen realistisch. Spannend ist natürlich eben noch, dass sich ja Jana, Maria und Mimi durchaus kennen.
Achso, ich dachte, dann, du sagst sich durchaus ähneln.
Ja, das auch, genau. Sie wurden ja eh immer miteinander verglichen. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie auseinandergegangen sind. Ich glaube, da war jetzt nichts Großes, oder?
Dass stimmt,
da
aber das...
Aber
das
irgendwas
ich,
war mal
ja,
dann,
ja, ja,
schon, zwischendrin die, zumindest.
Jana, Maria und Yannick haben ja auch angebändelt bei Bachelor in Paradise zunächst. Das ist vielleicht nochmal ein nicht uninteressanter Faktor. Also sie waren ja da, er hat ja, Yannick hat dann ja erst angebandelt mit Jana Maria, ich glaube mit noch einer Frau, ich weiß leider nicht mehr welcher. Dann kam ja Mimi rein, mit der er vorher ja schon was hatte und was ja auch durchaus ein bisschen ernster war. Dann kam ja dieser Running Gag, oh Gott, Yannick hat einen Typ Frau. und dann haben sich die beiden, glaube ich, zunächst ganz gut verstanden und... ich glaube, der Konflikt war dann nachher, dass Mimi die Gefühle zwischen Jana Maria und Umut nicht so abgekauft hat. Kann das sein? Also ich meine, es waren viele, die denen das nicht abgekauft haben. Aber ich glaube, sie war eine von denen, weil eigentlich waren die erst ganz cool miteinander, obwohl sie beide den gleichen Typen im Auge hatten. Und nachher war es dann so ein bisschen so, weil Mimi halt nicht damit hinter Berg gehalten hat, dass sie irgendwie
auch
nicht so wirklich glaubt.
Auch Yannick hat doch Umut jetzt nicht so unbedingt gemocht,
glaube
ich.
Nee, ich glaube, die waren auch nicht so dicke. Also ich glaube, die haben alle ja so ein bisschen daran gezweifelt und die Bayern machen da nur Show, damit sie ins Finale kommen. Und
ja,
das könnte durchaus...
auch nicht so weit weg von der Wahrheit wahrscheinlich, aber...
Aber könnte durchaus,
ja, durchaus spannend
sein. Ja,
hat man jetzt auch noch nicht so oft, dass sich die Paare gegenseitig jetzt nicht so grün sind von Beginn an schon. Also das könnte vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Spannungselement sein, aber ehrlich gesagt, gerade mein Hunger nach Temptation Island eher noch gering, hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Kader und Easy machen so ein bisschen spannend für mich, dass ich jetzt sage, okay, das will ich dann schon mal noch ein paar Folgen sehen, wie das überhaupt aussehen soll, aber der Rest, das ist... Ja, verläuft jetzt schon, also Monate bevor es losgeht, schon in gewohnten Bahnen so gefühlt.
Ja, wir haben ja jetzt alle auch noch Burnout von den 1 Million Statement-Videos von der letzten normale Staffel Temptation Island. Da ist ja auch immer noch nicht alles geklärt und es kommen immer noch Statements raus. Also gefühlt geht diese Staffel immer noch, deswegen...
Weil es ja mittlerweile auch 12 Aftershows gibt.
Ja.
Weil die offizielle nicht mehr taugt, ne? Die wurde dann irgendwie im Dezember aufgezeichnet. Dann müssen alle nochmal bei Kelvin antanzen. Dann gibt es auch nochmal bei TikTok das Interview mit Saniel oder wie heißt, ne? Grüße. Und dann gibt es nochmal unsere Freunde von Tag 24, die dann auch noch irgendwelche After-Show-Interviews machen. Also
den Podcast von RTL Plus nicht zu vergessen.
Der Podcast natürlich. Und dann hat man irgendwann diese Staffel auch mal beendet mit allen Nachdiskussionen. Also ich bin dann ja immer raus. Ne? Also ich war sogar schon, bevor die Sendung aus war, raus. Also ich war raus, nachdem Nico und Sarah rausgezogen sind. Aber andere Geschichte habe ich ja hier auch angekündigt. Wir gehen jetzt auf große Schnitzeljagd. Wir ziehen uns jetzt unsere Sherlock Holmes Kostüme an und holen die Lupe raus, denn jetzt wird ermittelt, was da genau abging bei Beauty and the Nerd. Wir verfolgen diesen Kriminalfall schon seit über einem Jahr, glaube ich, als im vergangenen Jahr die Staffel angekündigt wurde. Es lief ein Trailer im Fernsehen, hier neue Staffel, Valentina, oh, was ist da los, mein Gott, unglaublich, krasser Cast und so. Und dann auf einmal hieß es, nee, wir strahlen diese Staffel Beauty and the Nerd doch nicht aus, hat dann ProSieben gesagt. Denn es gibt irgendwie produktionstechnische Gründe, die das Ausstrahlen irgendwie verhindern. Oder so war die offizielle Mitteilung. Und man konnte nur Rätsel raten, was da los war. Wir haben es dann versucht, hier auch im Podcast ein bisschen aufzuschlüsseln mit allen Beiträgen von sämtlichen Teilnehmerinnen und so. Und da haben wir damals irgendwie zusammengereimt, dass es vielleicht an irgendeiner Einzelperson liegt, die sich da irgendwie durch irgendeinen juristischen Winkelzug da irgendwie gegen die Ausstrahlung wehren kann, weil sie eventuell bei irgendwas gefilmt wurde, bei irgendwas beobachtet wurde, was sie nicht will, dass im Fernsehen ausgestrahlt wird oder irgendwie sowas. Also so haben wir es uns damals zusammengereimt.
Ja, hat auch irgendwie ganz gut dazu gepasst, dass sie ja, also die Staffel wurde ja wirklich, ich glaube, nicht mal 2 Wochen vor Ausstrahlung eingestampft erstmal. Und die haben ja auch wirklich sehr sauber alle Pressemitteilungen entfernen lassen. Alle Pressefotos wurden entfernt, sodass man halt meinen könnte, dass sie vielleicht wirklich vorbereiten, dass sie sagen, okay, wir schneiden eine Person vielleicht komplett raus. Oder beziehungsweise ein Team komplett raus in dem Fall, dass man das Gefühl hatte, dass das vielleicht tatsächlich vorbereitet wird. Ist aber letztendlich nicht passiert. Es sind alle Nerds und Beauties am Start, die angekündigt wurden. Ja, und jetzt wartet man in jeder Folge darauf, dass der berühmte schwarze Banner vorne eingeblendet wird, wo steht, wir distanzieren uns von dem Verhalten von Person X in Szene Y oder wir haben hier etwas rausgeschnitten, weil es nicht kindgerecht ist oder so. Ich möchte dazu noch kurz anmerken, ich habe noch hier mir ein Statement gescreenshottet von Gao. Der war ja letzte Staffel als Nerd mit dabei und ist ja jetzt auch schon 2022. Und der hat bei kurz vor Ausstrahlung jetzt der Staffel nochmal was als Interessantes bei Instagram gepostet. Und zwar, ich kann mich nicht mehr freuen über die neue Staffel Beauty and the Nerd, obwohl ich selber einen Teilnehmer reingeschickt habe und schon ein paar getroffen habe und sie echt nett finde. Und das Format an sich mega witzig ist. Mich stört zu wissen, warum es verschoben wurde und wie es dazu kam und wer da reingeschissen hat. Das Produkt kann noch so gut sein, das ist eine Red Flag, die mir alles kaputt macht. Wir wollten eigentlich zusammen darauf reagieren mit der Crew, aber ich weiß nicht, ob ich das aus moralischen Gründen tun sollte. Und dazu noch dieser Vergleich, den ich auch sehr schön fand. So wie, als würde man Spaghetti in der Mitte brechen. Die können noch so gut sein, aber es tut weh.
Es hat jetzt für mich nicht in dieser ersten Folge, die ich gesehen habe, nicht so gewirkt, als wäre da irgendwas rausgeschnitten worden oder so. Also für mich hat das wie eine ganz normale Folge von Beauty and the Nerd ausgesehen, ehrlich gesagt. Und ich dachte schon, okay, die haben alles geklärt so und vielleicht sind sogar alle wieder happy jetzt mit dem, was da irgendwie rausgekommen ist, keine Ahnung. Vielleicht hat sich auch diese Person oder diese Personen oder was auch immer wieder beruhigt oder so, keine Ahnung, weil ich habe mir wirklich gesagt, okay, da ist jetzt scheinbar nichts, also zumindest jetzt noch nicht, was wir jetzt irgendwie sehen könnten. Also scheint es ja etwas zu sein, was dann später auftritt oder was irgendwie punktuell auftritt, eben nicht, was den kompletten Sendungsablauf beansprucht, sondern was vielleicht eben, wie du schon sagst, gewisse Szenen oder eine gewisse Szene oder eine gewisse Folge oder keine Ahnung, in irgendeiner Weise behandelt. Und das ist dann ja schon auch möglich, dass wir dann irgendwie dranbleiben müssten, um da die komplette Story dann zu bekommen. Das ist noch möglich.
Es verdichten sich ja auch die Hinweise, also war ja auch schon vorher so und jetzt auch durch dieses Statement, dass es wahrscheinlich halt tatsächlich an einer Person hing. Also dass es nicht irgendwie 2 Personen waren oder eine Gruppe von Personen, die sich beschwert haben und irgendwas nicht okay fanden, sondern dass es eben eine Person gab, die einen Grund hatte, zu ProSieben zu gehen und eben auch es irgendwie durchsetzen konnte, dass diese Staffel ein Jahr verschoben wird und die Ausstrahlung 2 Wochen vorher zu stoppen, weil irgendwas geprüft werden musste.
Aber wenn man jetzt Gao dann auch wieder Glauben schenkt, dann ja vermutlich mit Recht. Also da hatte die Person ja eher das Recht, das Ganze anzuhalten und scheinbar hat diese Person dann jetzt den Kürzeren gezogen oder zumindest, weiß ich nicht, also zumindest weil zum jetzigen Zeitpunkt diese Person ja offenbar noch drin ist, weil wir jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin ganz normal sehen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall also gespannt, weil ich habe natürlich auch, habe ich ja auch schon, als wir das Thema vor einem Jahr schon hatten, probiert herauszufinden, wie so die Beziehungen untereinander sind von den TeilnehmerInnen. Ja, also irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass die sich ja alle gut untereinander verstehen. Also bis auf Valentina redet da ja auch keiner schlecht über den anderen im Nachhinein. Die meisten folgen sich auch alle gegenseitig. Deswegen scheint es jetzt auch nicht so sein, als würden das alle einer Person jetzt wahnsinnig übel nehmen. Ich weiß es nicht. Also ich hatte halt drei Gedanken beim Gucken der ersten Folge, wo ich gedacht habe, vielleicht geht's in diese Richtung. Der eine Gedanke war, man sieht ja so ein paar Streitereien im Staffeltrailer, dass da vielleicht irgendwie wirklich was eskaliert ist. Und einer sich da extrem daneben benommen hat, Gegenstände geworfen hat, handgreiflich geworden, Fackeln nach Thomas Rath geworfen hat. Das könnte ich auch verstehen, wenn er den allen diese blöde Schiebermütze immer aufsetzt beim Umstyling. Wobei ich mir dann aber auch glaube, ich weiß nicht, ob sich denn alle noch so gut verstehen würde, wenn da wirklich einer so hart ausgerastet wäre.
Und warum würde es einem die ganze Staffel versauen? Also ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist doch dann auch ganz klar ein Einzelfall oder so ein Zwischenfall, ja, ein schlimmer Zwischenfall, für den ja niemand was kann, aber nee, warum sollte das einem irgendwie die Staffel versauen?
Zweiter Gedanke, den ich hatte, einer hat beim Alter geschummelt und ist eigentlich minderjährig gewesen während der Dreharbeiten. Das war mein zweiter Gedanke.
Ich habe damals auf das Thema Nacktheit getippt. Ja. Das war ja mein Tipp. Das ist irgendwas mit, ich wusste gar nicht, dass ich hier auch beim Toilette gehen irgendwie gefilmt werde oder so. Und dass deswegen irgendwie so der Anwalt eingeschaltet wurde und das Ganze irgendwie stillgelegt hat.
Kennen wir ja von Charming Boys, da sitzt du auf Toilette und wirst trotzdem gefilmt. Ja. Vielleicht ist es da auch so. Vielleicht auch irgendwie eine Person, die zu Drehzeitpunkt, also sind ja ein paar sehr junge Leute dabei, jemand, der geschummelt hat oder jemand, der vielleicht wirklich noch nicht Brenda 18 war, vielleicht 17 während des Drehs, wer weiß. Nein, ich möchte jetzt nichts unterstellen. Das war dann mein anderer Gedanke. Und der andere Gedanke, den ich noch hatte beim Gucken der Folge, aber da steigen wir jetzt vielleicht auch schon zu sehr ins Inhaltliche ein, weil es gab ja diesen Konflikt zwischen Valentina und ihrem Nerd Marco und dass sie das vielleicht ein bisschen, also das so für einen Zuschauer sah es ja so aus, als hätte Valentina sich grundlos aufgeregt, dass sie aber vielleicht tatsächlich einen Grund hatte, sich aufzuregen und uns das nur abgemildert gezeigt wurde. Aber das ist jetzt schon mehr in die Folge rein.
Ja, also wir haben ja damals auch noch diese Reaktion von Valentina auf dieses Ganze, von wegen, die Staffel wird verschoben und das passt für mich nicht so sehr, glaube ich, dazu, weil sie hat ja damals irgendwie gemeint, ja, immer diese Trash-Neulinge, man muss schon wissen, wo man sich hinbegibt und das, glaube ich, wenn sie da so involviert wäre, dann wäre sie da, glaube ich, nicht so drauf gewesen damals dann, also denke ich jetzt mal nicht.
Nee, also sie hat auf jeden Fall in ihren Postings, selbst wenn sie Fotos mit Marco gepostet hat, ihn nicht getaggt, aber es wundert mich jetzt auch nicht, dass Valentina da jetzt nicht mit tiefen Freundschaften rausgegangen ist aus dem Format, so wie sie sich bisher zumindest präsentiert, kann ja vielleicht noch kommen, aber da war ein Gedanke, dass sie das vielleicht tatsächlich irgendwie abgemildert haben und stimmt, das passt eigentlich nicht wirklich zu dem, was Valentina vorher gesagt hat, wobei sie sich ja auch manchmal ganz schön widersprochen hat, also sie hat ja auch im Vorfeld gesagt, boah, die Staffel wäre so krass geworden, dass sie jetzt eben sogar verschoben werden muss, weil es zu krass ist und dann drei Storys später postet sie dann, ja, nee, ohne mich wäre die Staffel halt super langweilig gewesen.
Ja gut, schließt das eine noch nicht ganz aus, aber naja, unwahrscheinlich. Naja, okay, dann lassen wir wir lassen sie auf keinen Fall liegen, sondern wir ermitteln natürlich weiter und warten auf Tipps. Also wenn ihr irgendwas wisst aus dem Umfeld von Beauty and the Nerd und so weiter, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir sind da immer noch sehr, sehr neugierig, was da genau abgeht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz noch ins Geschehen rein und ja, also ich bin nicht der Riesenfan von der Show. Das liegt zum einen an dem Format selbst, dass ich es einfach wirklich nicht ganz verstehe aus vielerlei Gründen, warum das nochmal unbedingt zurückgeholt werden musste aus den Tiefen der Nullerjahre, weil es ist schon nicht ganz zeitgemäß, also aus allen Gesichtspunkten. Und wir sind ja hier oftmals kulant mit Trash-TV, ne? Das ist ja, das schließt ja diese Liebe für das Format natürlich auch oder für das Genre ja auch irgendwo ein, dass man da eine gewisse Kulanz mitbringt. Aber hier, ey, ich weiß auch nicht, wenn da wirklich hier Florian, Weltall-Fan, mit dem Teleskop reinkommen muss und dann irgendwie dann so einen aufgesagten Spruch da mal loslassen muss und dann irgendwie stehen da irgendwie die Mädels da auf oder die Frauen da aufgereiht und müssen dann irgendwie, und das ist natürlich auch bewusst völlig blamabel für diesen Typen, ne? Also dass man ihn da so, das ist ja wirklich vorführen, ne? Also man setzt ihm da dieses Teleskop in die Hand und auch die anderen müssen dann ihre Mütze da aufziehen und ihr komplettes Cosplay-Kostüm anziehen und ich weiß auch nicht. Also das macht mich auch leider ein bisschen traurig, weil ich immer das Gefühl habe, nicht alle wissen am Ende, was dabei rauskommt und nicht alle sind sich gerade ganz im Klaren darüber, was der Humor ist so an dieser Sendung. Trotzdem gibt's lustige Szenen, trotzdem gibt's Nerds, die das auch irgendwie ganz klar checken so und die das auch irgendwie mitgehen und genauso Beauties, die das irgendwie, also ne, das ist ja immer in Anführungszeichen auch, aber die heißen ja nun mal so, Beauties, die dann eben das nicht ganz so ernst nehmen, ihre komische Rolle da und dann einfach wirklich cool sind und dann auch eben die anderen behandeln wie ganz normale Menschen, was sie auch sind so und dann nicht irgendwie diese komischen Berührungsängste da immer inszenieren und sowas. Also das finde ich immer ein bisschen merkwürdig.
Also ich muss sagen, ich mag das Format gerne wegen der Protagonistinnen, einfach auch, weil ich finde auch der Cast ist in diesem Jahr halt einfach auch gut gewählt, dadurch, dass die meisten Beauties und Nerds halt einfach super sympathisch sind und eben auch locker im Umgang miteinander und dass auch ProSieben da nicht gegen ankommt, das irgendwie awkward darzustellen, weil es eben nicht ist, weil die meisten sich einfach tatsächlich untereinander gut verstehen. Es ist natürlich so, dass sie eben bei ein paar Dingen dran festhalten. Also ich muss sagen, sie haben, glaube ich, schon dazu gelernt. Sie haben mittlerweile auch schon gelernt, dass die meisten ZuschauerInnen eher für die Nerds routen und nicht das angucken und sich denken, was sind das denn für Freaks, sondern dass sie sich das eher angucken und denken, Mensch, die sind ja irgendwie alle cool und sympathisch. Aber natürlich setzen sie halt einfach immer noch sehr darauf, dieses, die Nerds müssen immer ihr eigenes Standard-Outfit anhaben, damit man sie wiedererkennt. Und könnte man genauso gut für die Beauties einführen. Also da sind halt auch Gesichter dabei, die man noch nie gesehen hat. Die erkennt man vielleicht auch nicht wieder. Und natürlich versuchen sie dann manchmal das dann auch so darzustellen, dass die unbeholfen sind und dass das irgendwie Nerds und Beauties leben auf zwei verschiedenen Planeten. Aber ich habe das Gefühl, sie bemühen sich nicht mehr so stark, wie vielleicht noch vor zwei Staffeln das war, diese Diskrepanz darzustellen. Und es ist halt einfach auch, der Cast trägt das halt für mich. Also ich finde, ich liebe den Cast. Ich liebe, glaube ich, fast ausnahmslos alle Teilnehmer in dieser Show irgendwie. Das rettet das für mich halt einfach, weil es könnte eine furchtbare Klischeekiste sein. Und ProSieben gibt sich an manchen Stellen auch wirklich Mühe, das so zu drehen. Es wird dann halt einfach dadurch gerettet, dass viele im Umgang miteinander halt einfach irgendwie cool sind und die Personen interessant. Es ist ja auch nicht nur, dass sie irgendwie die Nerds darstellen und so als, oh Gott, die sind wahnsinnig unbeholfen und standen noch nie einer attraktiven Frau gegenüber. Und wir fragen Dominik im Interview jetzt zum 100. Mal, ob er denn noch Jungfrau ist und so, sondern halt natürlich auch das Gegenteil, dass bei den Beauties so getan wird, na, die sind ja auch schon ein bisschen doof und ein bisschen hohl. Und das ist natürlich nicht zeitgemäß, aber dadurch, der Cast rettet das dann halt auch so ein bisschen raus. Also es ist ja auch so, dass die TeilnehmerInnen hinterher durchaus positiv von dem Format sprechen. Weiß man natürlich nicht, ob es daran liegt, dass viele von denen halt absolute TV-Newcomer sind. Aber viele scheinen ja zufrieden damit zu sein, wie die Dreharbeiten abliefen und auch, wie sie jetzt dargestellt werden. Außer einer Person, die fand es offensichtlich nicht cool. Aber wer das ist, das finden wir auch noch raus.
Glaube ich auch. Einmal noch ganz kurz zum Valentina-Konflikt. Ja. Auch wieder etwas unangenehm, weil es einfach aus dieser Beauty-Nerd-Situation kommt. Und ganz ehrlich, ich habe Valentina das sogar eben abgenommen im Sinne von, ich glaube wirklich, dass sie das nicht wollte, dass sich ihr Nerd da vielleicht so ein bisschen verguckt oder irgendwie, keine Ahnung, da so eine Beziehung da so schnell aufbaut. Weil das ja auch nicht der Sinn des Formats ist. Da hat sie ja auch völlig recht. Ne? Das ist ja kein Dating-Format so. Und wenn sie da überhaupt gar keine Ambitionen in der Hinsicht hat, warum sollte sie das dann ertragen quasi von einem Mann? Man muss sie aber dann aber auch sagen, also ne, ihr Vorwurf war quasi, er macht sich so ein bisschen an sie ran, aber ne, eher so, weil er sehr nett zu ihr ist und auf sie zukommt und irgendwie sehr aufmerksam ist, ständig auch so ein bisschen so Besitzansprüche macht im Sinne von, das ist meine Beauty und so, Finger weg von meiner Beauty und so, nach dem Motto. Und das fand sie so ein bisschen unangenehm und hat das halt einfach auch dann leider allen anderen außer ihm dann eine Zeit lang gesagt, so ein bisschen im ganzen Haus irgendwie rumerzählt, ja, keine Ahnung, ich will dem auch nicht wehtun und der muss halt wissen, das ist hier keine Dating-Show und so weiter. Und dann irgendwann schon das Gespräch natürlich auch mit ihm gesucht. Und er meinte nur, nö, also da ist, also ist gar nichts so, aber man hat schon, finde ich, auch ein bisschen gemerkt, ne? Also gerade so dieses von wegen, ey, das ist meine Beauty und ich bin gleich wieder da und so und ich passe auf dich auf und diese ganzen Sachen. Das ist halt wirklich das Problem, ne? Also das halt hier natürlich, also ich, das ist, nehme ich auch den Männern ab und nehme ich auch dem Casting ab, dass es halt wirklich Männer sind, die jetzt nicht viel Berührung mit Frauen dann auch haben oder so. Und dass die dann natürlich in so einem Format in die Versuchung geführt werden, hier Sachen rein zu interpretieren, weil einfach aus dem Format gegeben es so ist, dass diese Frauen für sie Interesse zeigen. Ne? Also dass sie halt Nähe, die liegen mit ihnen im Bett und so, die sind die ganze Zeit, hängen die ganze Zeit miteinander ab und so, dass es natürlich für die verwirrend sein kann für so einen Mann. Das ist halt einfach so und das ist halt einer von diesen negativen, unangenehmen Begleiterscheinungen, finde ich, die man so hat, wenn man das anschaut.
Man muss ja auch sagen, dass ist das aus. Die Show kommt, glaube ich, auch aus Australien, ne? In Australien ist es ja wirklich eine Dating-Show. Also da ist dieser Dating-Show-Aspekt ja super, super stark. Und da bin ich schon ganz froh, dass ProSieben das runtergefahren hat, zumindest teilweise.
Aber ich glaube, da geht es dann auch eher in die Richtung, so beide sind irgendwo hot so und
ja, aber der eine trägt eine Hornbrille dabei.
Genau.
Aber es ist ja auch, man muss aber auch sagen, in dieser Staffel sind jetzt auch, also es sind auch alle irgendwie gut aussehend. Und ich meine, Marco ist halt auch Cosplayer. Als Cosplayer kommst du, glaube ich, auch ganz gut mit Frauen in Kontakt. Aber ja, es war halt so ein bisschen, das war ja der Punkt, wo ich eingangs sagte, dass ich mich gefragt habe, ob da irgendwie was rausgeschnitten wurde, weil Valentina ja immer darauf gepocht hat, er hätte ihr in einem Gespräch gesagt, sie sei seine Traumfrau und voll sein Beuteschema. Und man hat diese Szene ja nie gesehen. Also man hat eine Szene gesehen, wo er, glaube ich, irgendwie ihr gesagt hat, dass sie attraktiv ist oder so, oder ihr ein Kompliment gemacht hat, aber jetzt nicht in dem Wortlaut, den sie immer wiederholt hat. Und da hatte ich mich dann gefragt, ob uns da irgendwie was vorenthalten wurde. Es hat dann ja auch später eben ja noch zu einem Konflikt geführt, weil er war dann halt so, ja hier, ich massiere dir die Schultern. Und man hat halt schon gemerkt, sie möchte das nicht. Und das hat dann ja eben auch später zu einem Konflikt geführt, hat sie sich ja auch nochmal auf Instagram dazu geäußert, dass sie sich deshalb eben mit den einigen anderen Beauties, vor allem Natascha, glaube ich, angelegt hat. Weil die ja meinten, ja, jetzt sei doch mal alle ein bisschen entspannter. Und sie halt meinte, nee, sie hat sich in der Situation halt wirklich unwohl gefühlt. Und ihr war das unangenehm und sie mochte das nicht. Und als Zuschauer siehst du das und denkst dir, ja, es wirkt so von dem, was wir sehen, als würde sie ein bisschen übertreiben, als wäre da halt einfach nur nett und dabei vielleicht eine Spur zu touchy, aber ich möchte ihr das auch nicht absprechen, dass sie sich in der Situation einfach wirklich unwohl gefühlt hat. Das kann auch genauso gut sein. Also das glaube ich ihr auch, wenn sie das sagt. Aber ich hatte die Reaction zu einem Teil der Folge von Annie the Duck gesehen und sie hat es sehr schön beschrieben. Sie sagte, Valentina kennt wahrscheinlich hauptsächlich so Fuckboys, die halt, wenn sie, die halt nur nett zu ihr sind, wenn sie ins Bett kriegen wollen. Und es ist nicht gewöhnt, dass sie einfach mal so jemand nett zu ihr ist als Mann.
Ja, klar, das kommt natürlich dazu, ne? Also, dass nicht nur die Nerds in irgendeiner Weise vorbelastet sind, sondern natürlich auch die Beauties, das ist ja dann auch manchmal noch Thema. Also ich muss einmal noch sagen, dass ich Setti kenne von Bella Italia, Camping auf Deutsch, da ist sie auch am Start. Und natürlich auch einer meiner Super-Crushs, muss ich sagen, im deutschen Reality-Fernsehen, die ja leider beim letzten Auftritt sehr kurz gekommen ist bei Are You the One Reality Stars in Love, nämlich Jules ist hier am Start und glänzt für mich wieder in allen Gesichtspunkten.
Ja, sowie in optischen als auch in charakterlichen Gesichtspunkten. Absolut. Aus allen Seiten. Weil man an der Stelle auch noch anmerken muss, dass sie ist ja, ich wollte gerade verkappelt sagen, aber verkappelt war das andere Format. Sorry, Jules, ich wollte keinen Trauma hervorrufen. Aber sie ist ja in einem Team mit Stefan, dem Zoologen und Abenteurer und
Zootierpfleger.
Zootierpfleger. Und der hat ja von vornherein sogar schon an seinem Einspielfilm gesagt, dass er glaubt, man kann über die Show bestimmt gut Frauen kennenlernen. Und deswegen war das jetzt auch nicht, als nachher, ich glaube, Selina am Tisch meinte, sie hätte von einem Nerd gehört, er wäre auch bewusst da, um eine Freundin zu finden. Jetzt auch nicht so ein großes Geheimnis, weil er das ja auch genannt hat. Wobei ich mir nicht sicher, ob er tatsächlich meinte in der Show oder vielleicht eher über die Show hinweg. Wer weiß.
Ja, oder halt, es gibt ja auch immer noch eine Nerd-Dame, ne?
Ja, stimmt. Die kommt ja auch noch bald dazu.
Naja, Beauty and the Nerd auf jeden Fall. Ich bleib da mal noch so ein bisschen nebenbei dran, aber mal gucken, inwiefern wir hier im Podcast da regelmäßig drauf eingehen können, aber ab und zu wird es da bestimmt mal Updates geben. Jetzt gehen wir noch kurz zu Ex on the Beach, Folge 11. Wir sind über der Hälfte und ja, diese neue Hälfte ist ganz gut wieder losgegangen eigentlich. Wir haben natürlich das, also das war natürlich jetzt irgendwie auch erwartbar, ne? Also wir wussten ja, dass Sasa, Vanessa und Carina da drin sind und dann habe ich mit diesem Moment fast schon gerechnet. Also dass man die natürlich in irgendeiner Weise zusammen da reinschickt, beziehungsweise irgendwann auch mal im Dreiergespann da irgendwo sitzen hat, das war mir fast klar. Das wäre ja auch blöd gewesen, wenn nicht. Aber der Auftritt ging ja anders los. Es ging ja wirklich los mit Sasa, der Carina so richtig konfrontiert. Und das war gleich mal sehr verwirrend, fand ich. Also diese ganze Geschichte von wegen, wir waren zusammen und du bist mir fremd gegangen, sagt Sasa. Carina sagt, wir waren doch gar nicht zusammen, wir haben nur dreimal telefoniert und uns einmal gesehen. Sasa sagt wiederum, du hast meinen Bruder kennengelernt, das ist für mich irgendwie das Besonderste überhaupt. Und sagt, was waren wir denn sonst? Ich fand sein Argument übrigens auch relativ gut, sozusagen, wie hättest du dich denn gefühlt, wenn ich was mit jemand anderes gehabt hätte? Und Carina hat das ja auch gar nicht bestritten, das fand ich immer so geil, weil er hat sie die ganze Zeit als Fremdgeherin bezeichnet und sie hat immer nur gesagt, ja, wir waren doch gar nicht zusammen und so. Und also hat dieses Ding von wegen, da war was, auch gar nicht geleugnet. Und deswegen ist sie für mich auch, ehrlich gesagt, relativ schlecht aus diesem Konflikt rausgegangen am Ende.
Allein schon, weil sie halt sofort, ich meine, klar, er kam an, hat es ja gleich begrüßt mit, die größte Schauspielerin auf Erden oder irgendwie so ein Spruch. Und sie war ja sofort auf 180. Also sie hat ja auch gar nicht mehr großartig argumentiert, sondern es wurde nur noch laut und immer nur, was redest du? Also es war irgendwie so, sie hat gar nicht so wahnsinnig viel Gegenargumente geliefert. Dadurch fand ich auch, dass sie in dem Streit auch wenn grundsätzlich meine Sympathien eher bei ihr liegen würden, sah sie in dem Streit schon jetzt schlechter aus. Ich fand's halt auch witzig, weil daneben saßen ja noch Laura und, also Laura G. von Love Island und Gabby. Und die dann nachher gegangen sind und dann so meinten, ja, wem glaubst du eher? Ja, Carina. Und ich fand das gar nicht so wahnsinnig eindeutig in dem Streit, weil sie gar nicht so, vor allen Dingen als die beiden noch dabei waren, irgendwie Argumente geliefert hat. Wobei, was ich geil fand, war, als Sasa irgendwie zu ihr meinte, ja, du hast mich um 4 besoffen vom Feiern angerufen und sie, ich wollte dich an meinem Leben teilhaben lassen. Das fand ich, war ein sehr gutes Argument. Ja.
Wer geht denn 4-mal die Woche feiern? Ja, das ist aber wirklich eine legitime Frage, finde ich.
Also, ja, ja, 5-mal ja sogar. Und ey, so, ja, du hast gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du anders. Aber wir waren in keiner Beziehung. Ja, ja, also es ist, ich muss sagen, ich verstehe in dem Konflikt, also ich bin mir nicht sicher, ob ich den Konflikt verstanden habe. Ich glaube mittlerweile schon. Ich verstehe beide Seiten so ein bisschen. Die waren jetzt in dieser Kennenlernphase. Carina irgendwie hatte das Gefühl, von Sasas Seite kommt nicht genug. Und Sasa hatte das Gefühl, sie wären schon irgendwie in der Kennenlernphase, wo man nicht mehr mit anderen Leuten ins Bett geht. Und
ja, ich fand dann seinen Punkt auch ganz gut, wo er gemeint hat, ja, aber das ging ja jetzt nicht in dieser einen Woche nach Are You The One los, sondern es ging ja bei Are You The One los. Also was war denn das dann im Format? Also das war ja, also klar war es keine Beziehung, aber das ist doch ein Status, wo man jetzt vermeidet, mit einem anderen was zu haben, weil ich mich doch gerade darauf einlasse. Also es ist jetzt alles, das steht ja in keinem Buch, wie man das so macht, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist schon irgendwo verständlich, wenn ich jetzt da jemanden date irgendwie und das ist wirklich so close, dass ich schon irgendwo zurecht angepisst sein kann, wenn ich dann auf einmal merke, okay, ja, also jetzt dann doch jemand anderes. Also da habe ich mich jetzt ein bisschen getäuscht.
Also bei Are You The One war ja Carina quasi obsessed mit Sasa irgendwie und du erinnerst dich bestimmt auch noch an die letzte Folge, wo sie stinksauer war, weil Juliette ihm irgendwie einen Kuss auf die Wange gegeben hat oder sowas in der Art. Und also klar, also ich verstehe ihr Argument, wenn sie meinte, er wollte sie nicht in Bielefeld besuchen. Ich verstehe, dass er nicht nach Bielefeld fahren wollte. Also das, ich habe Verständnis für beide Seiten komplett. Beide haben Argumente gebracht. Ich fand, Sasa hat, es war aber witzig, weil Sasa hat manchmal ja schon so direkt gelacht, während er irgendwie gestritten hat. Ich war mir nicht sicher, ob er jetzt lacht, weil er sich denkt, dass die ganze Situation ist so lächerlich oder weil er da einfach auch ein bisschen Show mit reinbringt. Und das, also Carina meinte wohl jetzt in einem Statement im Nachhinein, dass sie sich halt gewundert hat über seinen Auftritt, weil die beiden eigentlich cool miteinander waren und das Thema eigentlich geklärt war. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema, als es damals alles passiert ist, dass das durchaus für beide eine Situation war, in der sie sich gelinde gesagt geärgert haben, aber dass das zum Zeitpunkt von Ex on the Beach wahrscheinlich eigentlich schon längst wieder vergessen war.
Ja, glaube ich auch. Also man hat es bei beiden, finde ich, auch gemerkt. Also Carina war erstmal einfach nur überrascht, dass er so drauf ist, sondern also gar nicht so sauer und so. Das wird dann irgendwann nur sauer, weil er dann nicht mehr aufgehört hat. So.
Ja.
Und dann war das eher so ein Ding von wegen, okay, was, okay, aber ja, verstehe ich jetzt nicht, aber laber bitte auch nicht so viel Scheiße, dass ich jetzt irgendwie nachdrücklich da irgendwie Probleme bekomme mit meinen Insta-Followern oder sowas.
Ja.
Dann ging es weiter mit Dominik, der Gabriela einen Song geschrieben hat und hat wieder angefangen mit Gabriela, Gabriela. Also ich muss sagen, Dominik, da ist schon was in meinem Körper, was nicht will, dass er so schnell rausfliegt. Also man kann doch jetzt nicht so schnell auf ihn verzichten da drin. Da würde doch auch was fehlen.
Also es ist ganz merkwürdig. Ich weiß noch, wie ich nach den ersten Folgen ich mich noch mit anderen Personen über diese Show unterhalten habe. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die bis dato gar kein Trash geguckt hat, hat jetzt damit angefangen. Genau. Und die schrieb mir auch irgendwann immer nur so Dominik mit 100 Kotz-Emojis versehen. Und ich so, ja, voll. Und mittlerweile denke ich mir aber, dieser Running Gag, immer wenn eine neue Frau reinkommt und sie für dich von Yvonne Katterfeld spielt und seine Art, wie er sich mittlerweile irgendwie selber über sich selbst lustig macht und irgendwie wird er mir fehlen in der Show. Also irgendwie ist er für mich genauso wie Paulina eine super relevante Figur in dieser Staffel.
Ich bin ja auch Gabriela-Fan, ne? Und diese Kombination finde ich einfach lustig. Das hat bei mir funktioniert. Diese zwei, drei Szenen, die so hatten, wo die so sich so angemault haben, aber gleichzeitig so ein bisschen geflirtet haben, das hat bei mir schon, also das wäre bei mir auch, also ich glaube, also ich, nein, ich, also ich hätte es fast gesagt, ich würde es bei Gabriela genauso versuchen, aber
auch mit einem Song.
Nein, aber ich glaube, vom Grund auf ist Gabriela schon jemand, den man über Humor auch bekommen kann und die auch ein bisschen Spaß versteht, glaube ich.
Ja, also man hat ja auch schon gemerkt, dass sie jetzt in dem Moment, als sie und Chiara damals rausgefunden haben, damals vor 3 Folgen oder so, dass er es irgendwie, also dass Dominik genau die gleiche Masche bei beiden versucht hat, da glaube ich schon, dass sie angepisst war. Aber jetzt dieses, sie weiß halt, sobald eine neue Frau reinkommt, hat er Herzchenaugen und so. Und sie nimmt das aber, glaube ich, auch alles relativ locker. Und wenn sie sich dann über ihn aufregt, wenn er ihr dann schon wieder ein Lied vorsingt, findet sie das, glaube ich, eigentlich auch lustig. Also sie regt sich dann zwar so ein bisschen auf, aber das ist halt, glaube ich, echt deren Art zu flirten.
Ja, wobei, also ich weiß auch nicht, ob sie wirklich mit ihm dann auch körperlich sein will, aber ich glaube, sie genießt so ein bisschen diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und ja. Ich finde, da ist alles irgendwie in Ordnung. Das kann doch ein bisschen so weitergehen. Ja, Vanessa hat gar nicht so viel gemacht in der ersten Folge.
Aber Vanessa hatte, ich finde schon, das war, glaube ich, meine Lieblingsszene bisher in der Staffel, ihr Auftritt da am Strand. Das war
doch am Strand direkt. Am Strand, ich hätte jetzt gesagt, ihre Begehung der Küche, das fand ich eher.
Das war auch gut, aber am Strand, ich fand es halt so witzig, weil halt Carina und Sasa sind da gerade total an sich anschreien. Wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich streiten, aber sind gerade laut. Kommen irgendwie, hauen sich immer wieder das Gleiche um die Ohren und dann kommt auf einmal diese Mariachi-Band da an und man denkt sich, was ist das jetzt schon wieder für ein absurder Mindfuck, den RTL sich da ausgedacht hat, diesem streitenden Ex-Couple jetzt eine Band dahin zu stellen. Aber dann hörte man ja schon die J-Lo-Musik und dann sah man auch schon jemanden, der im frühen 2000er-Style gekleidet war und dann wusste man, was passiert. Und ich fand's ultra lustig. Also ich bin ein bisschen gestorben, weil ich so witzig fand.
Also ich hätte gerne mal einmal den Moment, wo es wirklich eine Überraschung ist. Also man hat es ja wirklich auch für Blöde dann nochmal angeteasert bekommen mit so einem ganz kurzen Cut von einer Frau in einem Bikini, so, ne, wo da saßen Carina und Sasa und dann gab es so einen ganz kurzen Cut so von wegen, da kommt gleich noch jemand. Von dem Moment ist es natürlich klar, dass da Vanessa kommt und dann kommt da die Mariachi-Band 2 Minuten da über den Strand marschiert an und dann ist auch klar, was passiert. Also ich hätte gern mal wirklich eine komplette Überraschung, also dass auf einmal nur so hingeschnitten wird und da steht Vanessa da. Also das wäre für mich jetzt mal Versuch wert, wie das ankommen würde. So,
klingt ein bisschen unheimlich.
Ja, ich weiß, aber
wie Slenderman
aber sonst verpufft immer dieser Effekt für mich als Zuschauer, der ja weiß, also der vor allem bei diesem Couple weiß, was passiert. Also da hätte ich so ein bisschen mehr mit den Erwartungen gespielt und dann vielleicht, dass eben nicht Vanessa ankommt. Irgendwie kommt eine andere Frau an, die keiner kennt, dann gehen sie zurück ins Haus und da kommt auf einmal Vanessa irgendwie von unten vom Stuhl hoch oder so, keine Ahnung.
Oder
das wäre geil.
Oder sie berät gerade Spiegeleier.
Oder sie brennt das Spiegel, ja genau. Was sie ja dann später auch direkt wieder. Das fand ich das Witzigste an der Vanessas Auftritt, dass sie da sofort irgendwie so mit ganz langem Halse und mit so Arme hinterm Rücken so und dann so, okay, was ist hier? Hier ist der, okay, ja, ich habe auch schon ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt. So, ich könnte mir langsam so direkt wieder am Abkotzen von wegen, boah, jetzt kocht die hier wieder für den.
Macht die wieder ihre 6 Spiegeleier und Bacon. Ja. Aber hat es ja auch ganz gut gepasst, weil Küchenchef Johnny ja mitsamt Laura das kurz vorher die Villa verlassen hat.
Stimmt, ja, und in der Nacht davor waren sie auch beschäftigt, von daher war die Küche dementsprechend frei. Ja, wie gesagt, die beiden sind ausgezogen, ansonsten ist noch ausgezogen Lisa, weil sich die Männer dann zwischen Gabriela und Lisa entscheiden mussten und für mich die richtige Entscheidung auch getroffen haben. Lisa hat es ein bisschen anders gesehen bei Dominik, ne? Sie hat ihm dann vorgeworfen irgendwie, ja, du verarscht Gabriela nur. Da gab es diesen O-Ton von Dominik, wie er gemeint, ich will sie wirklich kennenlernen. Ja. Ich weiß dann auch nicht, ob das die richtige Taktik ist, um sie richtig kennenzulernen. Also das ist ja alles so eher so ein Spaßding, aber ich weiß nicht, ob ich dir das abnehme, dass du sie wirklich richtig kennenlernen willst. Nee. Naja.
Trotzdem war es die richtige Entscheidung, auch aus Unterhaltungssicht.
Ja, und Sasa war ja dann auch entscheidend an der Sache beteiligt und dann auch Nutznießer davon, weil Sasa dann direkt mit Gabriela auch rumgemacht hat. Und das war dann die entsprechende Szene, die wir vorher mal kurz angesprochen haben, als dann schon Carina auch parallel so irgendwie mit Yasin, glaube ich, so ein bisschen diskutiert hat, ob Gabriela denn überhaupt sein Typ ist. Und sie sagt da ganz klar, nee, ganz klar nicht, weil der Sasa steht natürlich auf sogenannte gemachte Frauen, also Frauen, die eine Schönheits-OP oder mehrere hinter sich haben. Und er hat es dann auch dementsprechend erklärt, weil er eben das sehr gerne mag, wenn die so einen kleinen Knacks haben, die Frauen, und wenn die ja ganz wild im Bett sind. Und das sind halt gemachte Frauen eher, weil die irgendwie, ich glaube, seine Theorie, die müssen irgendwas beweisen oder keine Ahnung, die müssen
ja,
irgendwie
das,
besonders...
Das war ja das Merkwürdige, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, ich habe
jetzt
nicht ganz verstanden.
Ich habe jetzt gedacht, er sagt, die haben einen Knacks, die glauben, sie müssen irgendwas beweisen. Und ich dachte, jetzt wäre seine Argumentation, nicht, dass ich denke, das sei so, aber ich dachte, seine Argumentation wäre, die seien unzufrieden mit sich und jetzt jetzt haben sie eine Schönheits-OP gemacht. Aber seine Erklärung war ja, die haben einen Knacks weg, die haben Schönheits-OPs gemacht und denken jetzt, sie seien die Geilsten und würden sich im Bett richtig viel Mühe geben. Aber ich dachte, wenn man denkt, man sei der Geilste, gibt man sich keine Mühe. Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es sehr lustig, wie Gabby sofort darauf angesprungen ist. Ich dachte, wo kommt diese Gabby auf einmal her? Und wo war die letzten Folgen, die sofort meinte, ich denke auch, ich bin die Geilste. Ich bin auch richtig wild. Also ich bin richtig wild.
Und es gab noch ein bisschen Chiara und Vladi Action oder Chiara und Maurice Vladi Action. Maurice und Anastasia Action gab es auch noch, aber...
Es gab im Hintergrund auch noch einen Mini-Skandal um Chiara, was mir gar nicht aufgefallen ist.
Ah ja, mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe auch bei TikTok gesehen.
Ja, genau. Ja. Da war Chiara sehr sauer auf RTL, weil man eben einmal gezeigt hat, wie sie sich umzieht und dabei man eben ihre Brüste gezeigt hat, also nackt. Und sie meinte, das sei eigentlich solche Szenen, eigentlich wäre denen wohl versprochen worden, dass es nicht gefilmt wird. Also du wirst nur nackt gefilmt, wenn es auch Relevanz hat für den Plot quasi. Mhm. Das sagt Sam Levinson bei Euphoria auch immer. Und dass sie deswegen gar nicht damit gerechnet hat und dann eben auch sehr sauer war, dass es eben, weil es war halt wirklich keine Szene, die relevant war für den Plot. Sie hat sich einfach nur umgezogen. Und dass das gezeigt war und in der Folge gelassen wurde, das hat sie wohl sehr wütend gemacht und kann ich auch nachvollziehen, dass sie das nicht so cool fand, wenn man ihnen gesagt hat, sie können sich da in Ruhe umziehen und das kommt nicht im Fernsehen.
Voll, ja. Ich habe es nicht gesehen, mir ist ja gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber klar, wenn du da selber dann gezeigt wirst, dann fällt es dir natürlich auf und es haben ja auch ihr einige dann bei Instagram geschrieben, wie ich das gesehen habe, also Frage an RTL, was war da los? Also keine Ahnung.
Was habt ihr euch dabei gedacht? Oder denen ist es auch nicht aufgefallen. Wer weiß.
Ja. Oh, die hatte gar nicht sein.
Oh, hoppla. Das erinnert mich an das eine Germany's Next Topmodel-Finale, wo man aus Versehen mal die eine Kandidatin beim Umziehen gezeigt hat und ich mir dachte, oh Gott, das kann doch jetzt nicht in der Live-Show passieren. Naja. Ja. Aber ja, ich glaube, die nächste Folge, die wird auch sehr spannend, denn der Trailer und das Terror-Tablet hat ja zum Schluss verkündet, 5 Personen sollen die Villa verlassen und ich gehe mal stark davon aus, dass diese 5 Personen nicht gehen müssen, sondern auf ein Date mit diversen Ex-PartnerInnen geschickt werden, denn das so sah das in der Vorschau auf jeden Fall aus.
Und Schubserei zwischen Maurice und Sasa, oder? Wenn ich es richtig
Ja,
gesehen habe.
es sah aus nach ein bisschen Rangeln. Also das
Ja, schauen wir mal. Also Ex on the Beach auf jeden Fall weiterhin ein absoluter Bringer in diesem Sommer. Von daher bleiben wir da dran. Jetzt habe ich kurze News, und zwar einerseits zu einem Format, was uns auch schon jetzt lange beschäftigt und was dann am 25. Juli dann auch dienstags um 20.15 Uhr bei RTL läuft, und zwar Wettkampf in vier Wänden. Die ultimative Bau-Challenge, bekannt als das Format, in dem Peter Klein und Yvonne Wölke zusammen auftreten werden, und jetzt auch ganz genau bekannt, was da jetzt auch passiert. Es geht hier um Paare, die 6 Wochen lang Zeit haben, um aus einem 6-Zimmer-Rohbau eine Traumwohnung zu machen. Pro Folge wird ein Zimmer saniert, renoviert und eingerichtet. Also es geht nicht immer um diesen kompletten Ausbau des Hauses, sondern um ein Zimmer jeweils pro Sendung. Die Paare essen, schlafen und leben auch auf dieser Baustelle. Und am Ende jeder Woche bewertet eine Jury die Räume. Und in dieser Jury sitzen Architekt Alexander Pieper, Retail Design Consultant Christina Strö und natürlich Detlef Steves sitzt auch in dieser Jury. Moderatorin ist Eva Brenner. Und die Teilnehmenden, wie gesagt, sind einerseits Yvonne Wölke und Peter Klein, ansonsten noch Sandra, ne? Also hier Hendrix Sandra und auch Giuliano Sandra mit Mutter Ines, mit ihrer Mutter tritt sie da an.
Ja.
Content Creatorin Nadja mit Marcel und Content Creator Julian mit David.
Ja. Kenne ich also, jetzt beide nicht, aber
wenn man nur die Vornamen liest, die GDL hat die hier so rausgeschrieben, dass ich sie zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht zuordnen kann.
Ja, aber also ich weiß auch nicht, wer es ist. Ich glaube aber dass Sandra dabei ist, ist ja ganz cool. Das ist ja das Format. Es wurde ja vermutet, dass sie bei IO The One Reality Stars in Love dabei wäre, aber sie war bei diesem Format und hat das gedreht, das parallel dazu wohl gedreht wurde. Und das passt ja auch ganz gut, weil sie ist ja wirklich so eine Do-it-yourself-Queen. Also die bastelt ja irgendwie super viel in ihrer Wohnung und schreinert und macht. Und deswegen ist das eigentlich das perfekte Format für sie.
Dann spielen wir jetzt noch ein Spiel, und zwar Vicky und die starken Shows. Haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt. Es funktioniert folgendermaßen. Ich werde gleich bei Wikipedia. Oh, da muss ich immer suchen. Entweder wikipedia.org oder de oder com oder da. Es gibt nur eine Seite, wo dieser Zufallsbutton auch drauf ist. Auf jeden Fall werde ich dann diesen Zufallsbutton aktivieren und dann werden wir ein Format basierend auf einem random Wikipedia-Artikel entwerfen und möglichst alle Bestandteile auch erfüllen, was so ein Format braucht. Also ne, einen Sendeplatz, ein Konzept natürlich, ein Moderator, Moderatorin, Teilnehmende und so weiter. Schauen wir mal, was wir in dieser Woche erwischen. Dann drücke ich jetzt auf zufällig.
Oh nein.
Okay, finde ich gar nicht so schlecht.
Aha. Wir sind in Großbritannien, nämlich Warkworth Castle, eine mittelalterliche Burgruine im Dorf Warkworth in der englischen Grafschaft Northumberland. Dorf und Burg liegen in einer Flussschleife des Coquet, etwa 1 Kilometer von Englands Nordostküste entfernt. Man ist sich aber nicht sicher, wann die Burg gebaut wurde. Man schreibt sie dem Prinz Heinrich von Schottland Mitte des 12. Jahrhunderts zu, aber sie könnte auch auf Geheiß König Heinrichs II. Von England gebaut worden sein. Ich glaube, das sind die relevanten Informationen, genau.
Robert Fitzroger hat auch noch irgendwas zu tun und Roger Fitzrichards. Also es gibt hier Roger Fitzrichards und Robert Fitzroger.
Ja.
Okay, und Johann Ohneland ist auch noch am Start, der hat auch irgendwas gemacht.
Doch, es gibt, Moment, jetzt muss ich erst mal folgen, es gibt Roger Fitzrichard und seinen Sohn Robert Fitzroger. Okay, ja gut, also das...
Da haben wir doch schon vermacht, die Fitzrogers. Eine total verfitzte Familie.
Können wir die als so wie die Wollnys, die haben auch alle lustige Namen und offensichtlich hier...
Die Fitzis.
Die haben Frau und Kinder und da kann man bestimmt was draus machen, wie die Fitz... Rogers. Schade, die sind alle schon tot. Sonst könnte man sie
heißt
vielleicht
alle? Roger Fitzrichard und Robert Fitzroger. Ja, das ist auch so ein Zungenbrecher, oder?
Das ja.
Ist so,
sag das mal dreimal schnell hintereinander.
Fischers Fritz fischt Robert Fitzroger. Also.
Das ist bestimmt, wie in Island, wo du ja immer auch, wo du immer den Nachnamen des Vaters, glaube ich, und dann weiß ich nicht, Gustavsson heißt, weil du der Sohn von Gustav, genau. Ja, genau. Oder Hunesdotter oder so, wenn du die Tochter oder der Sohn von jemandem, also wenn Gustavs Sohn oder der Sohn der Hure heißt dann halt. Weil muss der Vater Hurenbock sein, wie Iris Klein anmerken würde.
Also ich das jetzt hier das, mal ganz frech auf Roger Fitzrichard. Vielleicht, ich will nur mal ganz kurz wissen, also okay, aber ein englischer Adeliger.
Ja, jedenfalls ist das meine Theorie, dass so diese Nachnamen entstanden sind, dass der Name des Vaters, also der Vater von Roger, ist, ja, siehst du, ist Richard. Und Richard, der Vater von Roger Fitzrichard, hieß Richard Fitzeustace. Leider hat Eustace, ah nee doch, der Großvater ist Eustace Fitzjohn. Oh Gott, wie weit kann ich das zurückfolgen?
Aber das ist einfach gar keinen Sinn. Also ich verstehe das nicht, dass einfach Fitz so drangehangen wird an so einen normalen Vornamen. Also Roger Fitzjohn.
Vielleicht,
warum
ist
Fitz?
Vielleicht ist es auch wie bei Handmaid's Tale, so mit Offred und Off Warren. Und
ja. Ja, okay, wir haben aber eigentlich dieses Warkworth Castle. Und mich hat es natürlich sofort an Traitors erinnert, weil das ja genau in so einer schottischen Burg auch spielt.
Mhm.
Und Burgruine erinnert mich natürlich auch an die Dschungel-Ersatzshow aus Großbritannien, ne? Also die ja gemacht haben, auch in einer Burgruine.
Ich habe auch ganz klassisch an die Burg einfach gedacht.
Ja, das gibt's auch noch.
aber wir haben natürlich eine Ruine.
Vor Boyard.
Ja, stimmt. Vor Boyard Remake, ja, auch nicht schlecht. Ja, aber es ist natürlich, so eine Burg ist, wie man jetzt bereits schon gelernt hat, ist immer ein guter Schauplatz für Reality-TV.
Das stimmt. Ich würde mir nur quasi Gedanken machen bezüglich der Teilnehmenden, weil wenn wir jetzt hier wirklich in dieser adeligen Szene sind, dann könnte ich mir auch irgendwie sowas vorstellen wie so ein adeligen Special, also wo wirklich nur Blue Blood oder so, ne, wo wirklich nur blaues Blut zugelassen ist. Haben wir ja auch im Promi-Bereich einiges, ne, also an Prinzen und Fürsten und so weiter. Gern gesehene Gäste natürlich. Wer würdest du sagen, ist dein lieblingsadeliger Promi? Also so von den Trash-Promis. Ist es Prinzessin Xenia? Ist es Fürst Heinz? Ist es
Fürst Heinz können wir schon mal nur
Prinz
buchen, wenn's Cola Light gibt. also Xenia von Sachsen finde ich ja grundsätzlich eigentlich immer unterhaltsam im TV. Gloria von Turn und Taxis würde ich auch gerne mal in so einer Show sehen. Also
das stimmt,
das könnte ich mir auch ganz lustig finden. Und nicht zu vergessen, der Prinz Mario Max.
Schaumburg, zu Lippe, oder?
Ja, genau. Der könnte vielleicht hier prominent getrennt mit seiner Kathi, die ihn damals bei Promi Big Brother verlassen hat, drehen. Das wäre auch was. Aber das wäre vielleicht der lustigste Twist. Die Blaublüter müssen feststellen, in wie vielen Ebenen sie miteinander verwandt sind.
Ja. Also das ist auch Teil der Sendung ist quasi.
Ja, aber vielleicht zu schwierig, weil viele den Titel, glaube ich, auch gekauft haben. Das war's. Aber im Prinzip grundsätzlich schon mal nur Royals, also die deutschen Royals in Anführungszeichen, die sich in dieser Burgruine zusammenfinden.
Haben wir auch einen prominenten Host in irgendeiner, also nicht einen prominenten Host, sondern haben wir auch einen adeligen Host?
Aber ich möchte
ist es dann Karl Theodor zu Guttenberg?
Ich würde gern einen von den Adelsexperten dafür nehmen. Keinen selber Adeligen, sondern einen von den Experten.
Melasse, wie heißt er? Melasse?
Der mit dem Glatze von RTL, der mit Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer immer zusammensitzt. Den hätte ich gern für das Format.
Ja, der heißt doch Melasse oder wie der heißt. Menasse. Begasse. Hier, Peter Begasse oder wie der heißt. Stefan Begasse.
Ist das Karl Begasse. Ich weiß es nicht.
Oder ist er von der ARD? Auf jeden Fall gibt es ja Begasse. Das ist auch einer von diesen adeligen Experten. Vanessa Blumhagen. Aber die ist keine adeligen Experte, glaube ich, ne?
Ich glaube nicht. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ah, doch. Michael Begasse. So, jetzt
Michael
haben wir
Begasse.
Ja, genau. Den könnte ich mir gut vorstellen, dass er das moderiert. Und ich glaube, er würde eigentlich lieber nur über echte Royals berichten, aber den hätte ich gerne dafür als. Ich meine, er hat immerhin, wie ich gerade feststelle, schon ein eigenes Buch rausgebracht, das 111 royale Momente für die Ewigkeit heißt. Und mit der Moderation dieser Show könnten es 112 royale Momente werden. Also da.
Das finde ich aber wirklich geil, wenn wir so einen aktuellen Format-Trend mitnehmen, also dieses Period. Period Dating oder Period Reality quasi, also wo dann nochmal auch die Zeitreise quasi gewagt wird, wie in dem unfassbar erfolgreichen Join ProSieben Format, da, wie hieß es nochmal, wo die dann von Burgfräulein Olivia Jones da
irgendwas mit Liebe, oder?
Irgendwas mit Liebe bestimmt, ja.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Ich habe sogar zwei Folgen geguckt, aber
ja, aber so in der Art stelle ich mir vor, also dass man wirklich diese absoluten Trash-Adeligen quasi in diese echte adelige Welt mal so holt, ne?
Ja, aber dass man sie auch nicht leben lässt, wie jetzt zum Beispiel bei Die Burg, wo es ja nur darum geht, lebt in möglichst ärmlichen Verhältnissen und geht euch an die Gurgel, sondern dass sie dann halt auch leben, wie es eben Royals um das Jahr 1150 so gemacht haben oder im 12. Jahrhundert halt.
Ja, und Michael Begasse analysiert das Ganze so, wie er quasi echte Royals auch analysieren würde und muss dann diese Streits und kleinen Streitigkeiten auch genauso analysieren, wie wenn er jetzt irgendwie den Ehekrieg zwischen...
Wie als würde er gerade nochmal das Oprah-Interview sehen oder irgendeine Hochzeit, sondern halt auch mit dieser Ernsthaftigkeit. Und dann kann er sich vielleicht auch mal Gäste, mit denen er sonst eben da immer so Ross Anthony oder Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer, mit denen er da gerne zusammensitzt, kommen dann mal als Gäste vorbei und dürfen da dann mit Gast kommentieren, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Aber auch so kultige Leute wie so Prinz Poldi oder König Knossi.
Damit er die ganze Zeit Running Gags machen kann, so, ja, du bist ja quasi der Fußballadel, bist du ja.
Genau.
Oder du bist
König der Thomas.
Ja, und du bist der TV-König und solche Dinge, ja.
Das, Weltkönig.
Genau. Das stelle ich mir schon gut vor. Also, dass er das, wenn er da sitzt und das dann wirklich mit dieser Ernsthaftigkeit moderiert und kommentiert, mit denen er eben auch die Krönung von König Charles kommentieren würde.
Begasse wäre eher RTL, ne?
Ja, mit Michael Begasse müssen wir eher Richtung RTL denken, sonst ist er raus.
Ja, dann machen wir das so. Titel waren wir schon bei Blaues Blut.
Blaues Blut auf Warkworth Castle.
Blaues Blut, Kampf des Promi-Adels oder irgendwie sowas. Oder,
Blaues Blut, Kampf der Royal Promis.
Unser Vorschlag steht, ihr könnt euch wie immer bedienen, sobald wir auch dementsprechende Zahlungen bekommen. Aber das war es mal wieder mit Vicky und die starke Shows. Haben wir mal wieder was Gutes hier uns selbst gebacken. Ansonsten kann man, wenn ihr noch Vorschläge habt, die natürlich auch gerne direkt an Jana schicken. Einfach unter Petit Crack bei Twitter. Ja, wenn man das Beitragsniveau noch nicht erreicht hat von heute, dann kann man vielleicht noch ein, zwei Tweets sich anschauen. Ansonsten gerne auch bei Instagram. Ne? Da ist aktuell noch kein Limit, was man da irgendwie reißen kann. Auch da unter @PetitCrack zu finden, @DennisDerDödel, da bin ich auch überall anzutreffen, unter anderem auch bei TikTok natürlich. Und Fernsehen für alle könnt ihr auch erreichen, bei Instagram vor allem unter @Fernsehen für alle. Und uns könnt ihr natürlich auch gerne 5 Sterne geben, das hilft uns auch sehr weiter, wenn ihr gerade dabei seid, so viel Liebe zu verteilen, wie ihr wahrscheinlich immer dazu imstande sein. Ich bin müde, ich gehe schlafen. Danke an Jana fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Nächste Woche dann eine sehr schöne Folge, glaube ich, weil wir sprechen mal wieder über ein Thema, was wir zu oft vernachlässigen. Die Sendungen, die ich wirklich schaue und über die ich viel zu wenig sprechen darf hier, obwohl es ja mein Podcast ist so ein bisschen. Aber wir schaffen es in der nächsten Woche mal wieder über ein Format wie Bella Italia Camping auf Deutsch zu sprechen. Ich bin absolut großer Fan und ich habe ein bisschen Bock, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Außerdem gibt es noch die Charming Boys, die wollen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir vielleicht doch noch irgendwo blaues Blut bei uns finden. Also, bis dann. Tschüss.